Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Und wie jeden Gottesdienst steht der Gottesdienst auch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Thema, das der Herr Wagner uns hält, ein missverständlicher Begriff, was uns die Bibel über Buße sagt. Buße, ein missverständlicher Begriff, oder ja, jeder hat so seine eigenen Vorstellungen, denke ich, und wir sind gespannt, was wir da zu hören kriegen. Die Losung für den heutigen Tag steht im Psalm 145, der Vers 15. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Soweit. Eigentlich ist ja im Kirchenkalender Erntedank heute, aber wir feiern unser Erntedankfest nächsten Sonntag mit Ernst Völker. Zu den Abkündigungen einladen möchte ich zur Bibelstunde mittwochs 19 Uhr. Nächsten Sonntag wieder Gottesdienst um 10.30 Uhr. Der Teenie-Kreis ist auch mittwochs um 18 Uhr. Freitags um 16 Uhr die Jugendschar und einladen auch zum Krabbelkreis für die jungen Mütter. Dann das heutige Opfer ist bestimmt für die Arbeit in Japan von Renate und Peter Young. Also an diesem Sonntag und auch am nächsten Sonntag sammeln wir für die Familie Young. Einladen möchte ich auch zur Gebetsgemeinschaft vor jedem Gottesdienst, dass man zusammenkommt, zur Ruhe kommt und auch für die Gemeinde und für alles bitten darf, dass Gott auch da mit uns ist. Die Regionalkonferenz Bibel und Bekenntnis findet in diesem Jahr hier in unseren Räumen statt. Das ist der Samstag, der 17. und Sonntag, der 18. Oktober. Samstags beginnt es um 19 Uhr und sonntags dann wie gewohnt um 10.30 Uhr. Der Prediger für diese Veranstaltung ist der Martin Grünholz, ist ja uns allen doch ein Bekannter. Und wir freuen uns drauf, dass wir ja so frei kommen dürfen. Also für unsere Gemeinde ist es eine normale Einladung, aber es werden dann auch viele von auswärts kommen. Und da dürfen wir gespannt sein, ja, wie viele es sind. Aber die Corona-Auflagen müssen wir natürlich einhalten. Wird wohl dann auch drüben übertragen werden und ja, ist gewährleistet, dass genug Abstand ist. Das erste Lied mit Sängern und Sängerinnen: Die Liebe des Retters. Thank you. die die Kinder sind jetzt eingeladen zum Kindergottesdienst und ich möchte noch beten. Ja, Vater, hab Dank, dass du mitten unter uns bist, dass wir auf dich und dein Wort hören können. Ja, und sei auch ganz besonders bei den Kleinen, bei den Kindern. Ja, dass sie freudig in die Kinderstunde gehen und freudig auf dich und dein Wort hören dürfen. Ja, segne du ganz besonders die Kinder und schenke du ihnen, dass sie dich recht bekennen und auf dich und dein Wort hören. Amen. Ja, die Lesung für den heutigen Tag steht in Matthäus 3, die Verse 1 bis 6. Es ist überschrieben, die Bußpredigt Johannes des Täufers. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Soweit. Ja, das Lied vor der Predigt steht in 326 in unserem Gemeinschaftsliederbuch. Kommt atmend auf, ihr sollt leben. Und nach dem Lied können die Kinder in ihre Kinderstunde gehen.
Thank you. Liebe Geschwister hier in Meckenheim, liebe Freunde an den Laptops und an den Telefonen, ich möchte euch recht herzlich grüßen. Ich bin in der letzten Woche auf einen Begriff gestoßen durch eine Kurzandacht, die ich im Internet fand, die mich eigentlich sehr bewegt hat. Dort hat ein Bruder über drei Bs gesprochen, die wesentlich in der Bibel wären. Und zwar Bibel, Beten und Buße. Und ich bin bei dem Wort Buße hängen geblieben und gedacht, unter dieser Frage, was hat es mit Buße auf sich, was sagt die Bibel zur Buße, das könnten wir diesen Gottesdienst heute einmal stellen. Und je länger ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir auch das Thema sehr deutlich. Buße, ein missverständlicher Begriff, was uns die Bibel zu Buße sagt. Ich stehe ja nun schon ziemlich lange im Verkündigungsdienst. Und es war vor gut 40 Jahren, da traten die modernen Prediger von damals auf. Sind die meisten schon nicht mehr da heute. Die waren damals so in 30er, 40er Jahren, jetzt gehen sie auf die 90 zu. Aber sie hatten damals auch schon Gedanken, die man heute vielleicht auch noch mal so in die Welt posaunen würde. Es wurde gesagt, damals sehr deutlich, es gibt Begriffe, die verstehen die Menschen unserer Zeit nicht mehr. Und deswegen sollten wir sie in der Verkündigung nicht mehr benutzen. Und dann waren drei Begriffe da, die da genannt wurden. Bekehrung. Wie kann man heute, sagten sie 1970 so ungefähr, noch von Bekehrung reden? Kein Mensch weiß, was Bekehrung ist. Sünde. Wie kann man heute noch von Sünde reden? Ein Wort aus dem frühen Mittelalter, was mit dem heutigen Leben nicht mehr viel zu tun hat. Und dann Buße. Es gab ja noch den Bußtag und dann wurde das noch sehr deutlich gemacht. Wer weiß denn, was das eigentlich ist mit der Buße? Deswegen, diese Begriffe sollten weg. Nun, das damals so stark auch so in unserem Raum, im pietistischen Raum, so meinten, modernisieren zu müssen, von denen redet man längst nicht mehr. Aber diese drei Begriffe sind biblisch und haben sich gehalten. Und es war damals falsch und es ist heute falsch, dass man sie nicht mehr verstehen könnte. Es ist sehr deutlich, dass man diese Worte immer noch versteht. Selbst im weltlichen Umgang, da weiß man, da war ein Mann, der stark dem Alkohol zugesprochen hat. Und dann hat er sich entschieden, sich davon loszumachen. Es gibt ja nicht nur welche, die zum Glauben kommen und dadurch frei werden von Süchten. Es gibt auch Menschen, die durch eine starke Willensanstrengung es schaffen, von solchen Dingen loszukommen. Es gibt heute manche Abstinenzlervereine, wie zum Beispiel die sogenannten anonymen Alkoholiker oder der Guttemplerorden, die ohne Glaubensverbindung zu Jesus Christus doch darüber berichten, dass viele in ihrer Mitte von der Sucht des Alkohols losgekommen sind. Und dann hört man auch im weltlichen Bereich manchmal, nur der hat sich bekehrt. Damit meinen die nicht, die darüber reden, dass derjenige zum festen Glauben an Gott gekommen ist, sondern man meint damit, das alte Leben war das, er war ein Säufer und jetzt ist er Abstinenzler. Und das kann man schon mit so einem Wort wie Bekehrung wiedergeben. Der alte Weg war ein Weg in den Suff, der neue Weg ist ein Weg in die Abstinenz, ist eine Umkehr, könnte man so nennen. Auch weltliche Leute wissen, Bekehrung ist etwas, was man immer wieder einmal haben kann. Oder da ist jemand politisch in irgendeine Richtung, vielleicht sogar recht fanatisch oder sehr aktiv. Und dann ist er von seiner Truppe enttäuscht, aus welchem Grund auch immer, und geht zur Konkurrenz. Dann wird auch schnell davon geredet. Das ist ja, der hat sich ja abgekehrt und wohl neu hingekehrt. Das ist so eine Art Bekehrung. Warum will man solche Begriffe denn nicht mehr? Letztlich will man sie einfach nicht mehr. Obwohl jeder weiß, dass diese Begriffe einen Inhalt haben. Also als ein Beispiel. Wenn man sagt, dass die Bibel deutlich macht, dass homosexuelle Lebensweise Sünde ist, dann will man mit diesem Lebensstil das Wort Sünde nicht in Verbindung bringen. Am liebsten wird das Wort Sünde ganz ausgeklammert, sondern dann ist es noch eine Fehlhaltung oder irgend so etwas. Man möchte diesen Begriff nicht mehr. Und wenn einer das zu deutlich sagt, dann heißt es sofort ein Hassprediger. Und da ist man mit Bin Laden und ähnlichen Knalltüten sofort auf eine Ebene gesetzt. Und die Frage der Buße. Nun, das Wort Buße, das ist nicht so häufig im Umgang der Sprache gewesen, wie zum Beispiel Bekehrung oder wie zum Beispiel das Wort Sünde. Aber es wird auch benutzt. Ich habe im Internet, ich gucke da immer gerne mal nach, was steht da. Das erste, als ich Buße anklickte, war Bußgeldkatalog von 2020. Also, da geht es um zu schneller Kraftfahrer. Früher hieß es, da kriegt eine Auszeichnung, schnellster Fahrer des Tages. Heute kriegt er auch noch eine Bescheinigung, aber dafür, dass er gewisses Geld abgeben musste. Der Bußgeldkatalog ist erst einmal rückgängig gemacht worden, aber da kommt was, der Staat lässt sich solche Einnahmen nicht ohne weiteres entgehen. Oder Corona-Bußgeldregelung, das ist etwas ganz Neues, Corona-Bußgeldregelung. Vor einem halben Jahr war das absolut fremd. Und trotzdem ist jedem sofort klar, was damit gemeint sein muss, weil man weiß, Buße. Wer in öffentlichen Verkehrsmitteln, ich habe mal etwas, ein paar Sätze rausgeschrieben aus dem Internet, wer im öffentlichen Verkehrsmittel keine Maske trägt, kann in Bayern mit 150 Euro dafür belangt werden. Auch andere Corona-Vergehen, wie das Feiern auf öffentlichen Plätzen, kann heute teuer werden. 10 Vergehen sind zurzeit in Bayern aufgelistet. In den vergangenen Tagen, in einem zweiten Bericht steht was Ähnliches, in den vergangenen Tagen war viel von der Durchsetzung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln die Rede. Die Polizei hat in Zügen, Straßenbahnen, Bussen und U-Bahnen ihre Kontrolle verstärkt. Doch auch bei anderen Verstößen gegen Corona-Regeln werden die Bürger deutlich zur Kasse gebeten. Der bayerische Bußgeldkatalog Corona-Pandemie listet 23 Vergehen mittlerweile auf, die mit Regelsätzen zwischen 150 und 25.000 Euro geahndet werden. Ganz am Anfang stehen Ordnungswidrigkeiten, die das Verhalten im öffentlichen Raum betreffen. Wer da noch sagt, keiner weiß, was Buße ist, das wäre ein Fremdwort aus irgendeinem Staat, der geht bewusst blind durch die Welt. Es deckt zwar nicht das ab, was die Bibel unter Buße versteht, aber dass der Begriff durchaus umgangssprachlich da ist und dass man etwas merkt, dass Buße auch etwas sein kann, was wehtut, dass Buße etwas sein kann, auf was man sich einlässt, ist klar. Wenn man ein kleines Stückchen in die Vergangenheit guckt, da sieht man, dass man früher Buße auch mit einer Art Selbstbestrafung gleichgesetzt hat. In der katholischen Zeit, da gab es Bußstrafen. Die wurden entweder aufgelegt durch in der Beichte vom Priester, dass sie sagten, so und so viel mal Vater unser beten, so und so viel Kerzen stiften. Aber das war vergleichsweise harmlos. Das war für die kleinen Leute. Da gab es im Jahre 1076 einen deutschen Kaiser, Heinrich IV. Der wurde als Ketzer gebrandmarkt vom damaligen Papst Gregor VII., Der Papst weilte als Gast bei einer Markgräfin Mathilde von Tuzinien auf der Burg Canossa. Der Papst hat über ihn eine Strafe verhängt, hat ihn aus der Kirche ausgeschlossen. Das war nach damaliger Vorstellung der Eintritt in die Hölle, denn außerhalb der Kirche ist kein Heil, das ist ein Dogma in der katholischen Kirche. Und dann kam noch was viel Schlimmeres. alle Sakramente, die im Herrschaftsgebiet dieses Kaisers ausgegeben werden, sind von jetzt an ungültig. Und nach katholischer Lehre gibt es ohne Sakramente überhaupt kein Heil. Nichts, nicht einmal die Taufe, es war nichts mehr gültig. Der Papst war ein gerissener Hund. Der wusste, die Leute werden diesen Kaiser stürzen, weil sie Angst haben, wegen ihm allesamt in die Hölle zu kommen. Und der Kaiser wusste, wie gefährlich das alles für ihn ist. Denn auch er ist nur ein Mensch. Und wenn sich einer findet, der ihn irgendwie tot macht, dann wäre das auch so. Und dann blieb diesem Kaiser nichts anderes als das, was man in der Geschichte den Gang nach Canossa nennt. Das redet man heute noch manchmal davor. Konkret war das im Dezember 1096 bis in den Januar ging das hinein, musste täglich der Kaiser vor dem Palast in Canossa stehen, im Freien, bei Wind und Wetter. Das war damals wirklich eine schreckliche Winterzeit gewesen, nur mit dem Sack angezogen. Und ständig musste er hochrufen, Papa, Papst, Papa, Papa, vergib mir. Eine Woche lang, den ganzen Tag. Selbst die Historiker sagen, das war die aufgelegte Buße. Ich will noch zwei aktuelle Dinge nennen, dass solche Bußübungen und solche Geschichten durchaus nicht aus der Welt sind. Der Islam, das ist nicht nur ans Christentum gebunden. Der Islam teilt sich ja in zwei Hauptrichtungen. Die größeren sind die Sunniten, Araber, vor allen Dingen Türken und so weiter. Die kleinere Gruppe sind die Schiiten, die sind aber nicht weniger fanatisch, sondern wenn der Todestag ihres Märtyrers, des Neffen, glaube ich, von Mohammed ist, dann ziehen in langen Prozessionen die Männer durch die Straßen und schlagen sich selbst mit Eisenketten, bis ihnen das Blut über den ganzen Körper rinnt. Aber auch im Christentum. Karfreitag auf den Philippinen, da lassen sich Männer kreuzigen. Die hängen dann an den Kreuzen eine halbe Stunde oder so, also sterben tun sie nicht gleich, aber angenehmer Zustand mag das nicht sein, weil sie meinen, durch solche Experimente, durch solche Bußübungen irgendwie Gott näher zu kommen. Ich bin ja fast 40 Mal in Israel gewesen, öfter auch um Karfreitag und Ostern herum. Da sieht man die Prozessionen, wie sie große Holzkreuze schleppen durch die Stadt, an jeder der heiligen Stellen dort, die die katholische Kirche da meint, lokalisieren zu können, an der Via Dolorosa, Rosenkranz beten. Alles Dinge, die sie da veranstalten, in der Meinung, ich muss mich irgendwie durch schwer aufgelastete Dinge von meinen Sünden reinigen oder irgendwie durch irgendwelche Übungen mit Gott wieder in Ordnung kommen. Es wären viele Beispiele zu bringen, woran man zumindest sieht, dass der Begriff Buße durchaus ein Begriff ist, wo jeder wissen kann, worum es geht. Die Heilige Schrift ist ja im Alten Testament in hebräischer Sprache und im Neuen Testament in griechisch geschrieben. Im Alten Testament ist das Wort Buße und Bekehrung eigentlich das Gleiche. Ein Wort, was so Schub heißt. Martin Luther hat es gelegentlich aber mit Bekehrung auch übersetzt, je nach der Ausrichtung des Wortes. Und er ist da nicht über die Tradition der damaligen Übersetzer herausgegangen. Es gab bereits eine griechische Übersetzung des Alten Testaments aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Da wurde das auch schon gemacht. Im Griechischen gibt es nämlich zwei Begriffe dafür. Da ist einmal ein Wort, das bedeutet so viel wie eine Veränderung des Sinnes. Also wenn wir an Buße denken, sollten wir nicht so sehr an diese äußerlichen Dinge, die ich jetzt eben genannt habe, denken, sondern hier geht es um Veränderung des Sinnes. Angeblich sollen ja auch die Zahlungen, die man bei erhöhter Geschwindigkeit macht, helfen, damit man nachher dran denkt, dass man den Sinn ändert und dann durch die Straßen schleicht. Ich habe schon manchen Stau erlebt, langen Stau. Meist waren die Leute hinter mir, weil ich vorsichtig fahre und relativ langsam. Gibt's dann schon mal. Also ich habe da nicht zu viel Probleme. Ich habe meinen Sinn da beim Autofahren schon lange geändert. Aber manch Raser wird in diese Richtung durchaus durch ein Bußgeld etwas motiviert. Eine Veränderung des Sinnes. Heute bekehren sie sich ja. Heute fahren sie ja auch Fahrrad und statt mit dem Auto. Und dann ist es richtig eine Abkehr von Benzin. Das Wort Bekehren oder Buße heißt Epistophein. Zu Deutsch umwenden oder zurückkehren. Das Wort Buße, Metanoi, den Sinn ändern, der andere Begriff im Griechischen heißt so viel wie umwenden oder zurückkehren. Das Wort Buße kommt im Alten Testament 1050 Mal vor. Also ein Begriff, der so oft benutzt wird, es ist total von falsch, wenn man sagt, also den dürfte man nicht mehr benutzen. Buße im Sinne von Bekehrung wird im Alten Testament 120 Mal gebraucht. Ich habe dann in der Schrift einmal nachgesehen, im Neuen Testament 36 Mal, 18 Mal im Sinne von Bekehrung, aber das können wir draußen vorlassen. Wichtig ist mir, dieses Wort Buße und auch das Wort Bekehrung sind aufs Engste miteinander verbunden und diese Worte kommen in der Heiligen Schrift häufig vor. Eine der ältesten Aussagen, in der das Wort Buße vorkommt, findet sich im Buch Hiob, Kapitel 42, Vers 6. Alle modernen Ausleger sind der Meinung, Hiob wäre erst nach der babylonischen Gefangenschaft geschrieben. Aber wenn man den Inhalt des Buches sich ansieht, muss Hiob ein Mensch gewesen sein, der vielleicht schon vor Abraham lebte oder ein Zeitgenosse Abrahams. Also 4000 Jahre altes Wort. Hiob sagt dort im Kapitel 42, Vers 6, nachdem er Gott ihm gezeigt hat, dass er viel zu klein ist, zu beurteilen, was vor Gott her richtig und falsch ist. Darum spreche ich mich schuldig. Und ich tue Buße in Staub und Asche. Das ist übrigens interessant. Ich tue Buße in Staub und Asche. Das sind durchaus auch Rituale genannt, was er damit tut. Im Alten Testament, ich sagte, 1050 Mal kommt dieser Begriff. Eine der ältesten Äußerungen eines Menschen ist wohl die von Hiob, der sich angemaßt hat, zu wissen, was richtig und falsch ist. Und dem Gott dann zeigt, Hiob, du bist doch viel zu klein. Und dann sagt er, ich tue Buße in Staub und Asche. Ein Mensch, von dem wir in der Bibel wissen, auf den ich nachher noch näher zurückkomme, war David. Von ihm gibt es verschiedene Psalmen, die man auch die Bußpsalmen nennt. Das sind jedes Mal Gebete, wo er an seine eigene Schuld denkt und diese Folgen der Schuld auch nennt und Gott um Vergebung bittet und das Elend in der Schuld auch nennt. Es sind, wird im Alten Testament gibt es diese Bußpsalmen. Es wird im Alten Testament aber auch gesagt, dass aufgrund von Buße Vergebung kommt. Und dann gibt es eine gewaltige Bußbewegung in der Stadt Ninive. Der Jona war eigentlich gar kein Bußprediger. Also Bußprediger wären ja Prediger, die zur Umkehr aufrufen. Jona war ein Strafprediger. Der sagt, in 40 Tagen ist aus mit euch, ihr seid zu schlecht. Und dann schlagen die Leute in dieser Stadt vom König angefangen an ihre Brust und sagen, oh, wir haben den Zorn Gottes verdient. Und dann wollen sie es darauf ankommen lassen, ob Gott nicht doch seine Strafe wegnimmt. Und dann taten sie Buße, indem sie nicht einmal aßen und tranken in dieser Zeit, ja sogar die Tiere kurz hielten in dieser Zeit. Im Neuen Testament wird immer wieder auch von Buße geredet. Und zwar Buße auch in die Richtung hin, sie bringt Vergebung mit. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, wird da zitiert von Jesus. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Jesus macht deutlich, warum er gekommen ist. Wir wissen, Er ist gekommen, um am Kreuz für uns zu sterben. Aber was waren seine wichtigsten Aussagen? Ja, da findet sich zum Beispiel die Aussage, schlägt man euch auf die linke Wange, so zeigt ihr in die rechte Wange. Ein wichtiger Hinweis für Gläubige. Aber viel wichtiger war sein Ruf zur Buße. Kehrt um. Denn Jesus wusste und Paulus wusste es und wir können es auch wissen. Alle Menschen sind Sünder. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, die Sünder zur Umkehr, zur Bekehrung zu rufen. Zur Buße, zu einer inneren Veränderung, zu einer Sinnesänderung. Und vielleicht ein paar Verse noch aus dem Neuen Testament. Johannes der Täufer, da ging es in der Lesung drum. Er sagt bei Matthäus 3, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Aber der nach mir kommt, ist stärker denn ich, dem ich nicht genugsam bin, seine Schuhe zu tragen. Er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Johannes sagte, ich taufe euch zur Buße, zur Umkehr. So wie Wasser reinigt, so sollt ihr gereinigt werden. Und als Jesus seinen Dienst begann, Matthäus 4, Vers 17, aber auch Markus 1, da wird von seiner Botschaft gesagt, er sagte, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Altes Testament, immer wieder Aufruf zur Buße. Und was sagt das? Im Alten Bund, das damalige Gottesvolk war weit weg von Gott. Und dann schickte Gott Bußprediger, zum Beispiel Jeremia, Jesaja, die immer wieder die Leute zur Buße riefen. Im weitesten Sinne auch Jona oder Amos, ein gewaltiger Bußprediger zu seiner Zeit. Jesus selbst sagt das Gleiche. Tut Buße, kehrt um, kehrt äußerlich um und kehrt innerlich um. Nur äußere Umkehr, das ist eine Verbesserung des Lebens, denn nach Gottes Wort zu leben ist gut. Aber das bedeutet noch nicht eine innere Verwandlung. Sinnesänderung und Umkehr. Und dann kommt die Predigt der Apostel. Die erste große Predigt, nachdem der Heilige Geist ausgegossen war. Pfingsten ist ja der Heilige Geist auf die Apostel gekommen. Und in dieser Vollmacht Gottes redet Petrus. Und als die Menschen, die plötzlich merken, was sie falsch gemacht haben, fragen, was sollen wir jetzt tun? Dann sagt Petrus ihnen, tut Buße und lasst sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Auch im Neuen Testament dieser Ruf zur Buße. Und immer wieder in der Apostelgeschichte die gleiche Aussage, Kapitel 3 in der Apostelgeschichte, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden vertilgt werden. Da ist diese Zusammenstellung, die sich so vor allem in der griechischen Sprache findet. Das Neue Testament ist ja griechisch geschrieben. Ändert euren Sinn, eure Herzenshaltung und ändert äußerlich euer Leben. Wir wollen jetzt im zweiten Teil uns zwei Arten der Buße ansehen, wie sie von der Bibel her uns nahegebracht werden. Und zwar die grundlegende Buße, die es bei jedem Christen einmal gegeben haben muss. Wir haben dafür verschiedene Bezeichnungen. Zum Beispiel die Aussage Bekehrung. Die grundlegende Buße, die ist der Anfang des Glaubenslebens. Ich möchte niemand zu nahe treten, aber jeder, der im Glauben steht, im lebendigen Glauben, wenn der auf sein Leben zurückblickt, der muss eigentlich sagen können, es gab eine Zeit, da war ich noch nicht richtig bei Jesus. Aber jetzt bin ich ganz bei ihm. Im Epheserbrief schreibt Paulus einmal, ihr waret einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Das ist die Grundbuße, die Grundlage für geistliches Leben. Es ist wie, wenn beim Hausbau ein Fundament gelegt wird. Auf dem wird der Glaube aufgebaut, die Grundbuße. Martin Luther hat später mal davon geredet, dass unser ganzes Leben eine Buße sein sollte. Und in den Thesen, den 95 Thesen, da steht das auch stark im Mittelpunkt von der fortlaufenden Buße, die Gläubige haben sollen. Das ist die zweite Form der Buße. Die muss ich immer wiederholen. Vor vielen Jahren, kurz nachdem ich mich bekehrt hatte, da war ich bei einer Freizeit in einem Freizeitheim im Erzgebirge. Und da hatte man so eine Karikatur aufgehängt. Da war ein überdimensionaler Hausschuh. Und in dem Hausschuh schlief ein Mensch. Also so groß war der Hausschuh. Und er hatte eine Art Transparent an der Hacke des Hausschuhs. Und da drauf stand, ich bin bekehrt. Und der Hausvater von dem Haus hat gesagt, das ist der traurige Zustand vieler, die sich einmal bekehrt haben. Sie haben sich bekehrt, sie schlummern dahin, alles andere interessiert sie nicht mehr. Und wenn man sie fragt, wie steht es um ein Glaubensleben, ich bin bekehrt. Da hat es eine Zeugnisstunde gegeben. In manchen Gemeinden war das früher so, dass man Silvester Zeugnis geben konnte von dem, was man persönlich mit Jesus erlebt hatte. Und diese Versammlung hat es so gegeben, die ich jetzt hier erzählte. Da war ein Großvater, der hat seine Enkeltochter, es war glaube ich eine Enkeltochter mitgenommen, obwohl es Abendstunde war. Und dann standen Einzelne auf und dann berichteten sie über ihr Glaubensleben. Und dann sagt ein Bruder, als ich mich damals im Krieg, da war der Erste Weltkrieg damit gemeint, vor 27 Jahren bekehrt habe, da ist mein Leben total neu geworden. Der Nächste berichtet, ja, damals, als ich merkte, dass was falsch ist bei mir, damals habe ich mich bekehrt, vor 17 Jahren, vor 17, vor 20, vor 25 Jahren. Und diese Enkeltochter, die hörte das alles aufmerksam zu und die wollte auch gerne was sagen. Und dann kam sie vor und sagt, als ich mich damals vor 30 Jahren bekehrt habe, sie dachte, das ist die Liturgie, das gehört hier so rein. Ein scheinbarer Anfang, den man auch so nachplappern kann, wie dieses Kind, aber auch, was manchen so anhängt, wo nur die grundlegende Buße ist, scheint es so zu sein, dass man für das, was Gott einem sagen will, heute, nicht mehr so die offenen Ohren hat. Ich will zwei Beispiele nennen für diese zwei Arten der Buße. Die einmalige, die erste, die sein muss, auch wenn ich das eben ein bisschen karikierend dargestellt habe. Denn wenn nur sie da ist, ist es zu schwach. Und dann für die zweite Art der Buße. Die erste, eine Begebenheit, die alle, die die Bibel kennen, eigentlich gut kennen müssen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, da wird die Bekehrung des Zachäus genannt. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus. Der war ein Oberster der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte nicht vor dem Volk, denn er war klein von Person. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, auf dass er ihn sähe, denn allda sollte er durchkommen. Und als Jesus kam an die Stätte, sah er auf und ward sein gewahr und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend hernieder, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend hernieder und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, die anderen aus dem Ort, murrten sie alle, dass er, Jesus, bei einem Sünder einkehrte. Zachäus aber trat da und sprach zum Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und so ich jemanden betrogen habe, das gebe ich ihm vierfältig wieder. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, sintemal auch er Abrahams Sohn ist. Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren. Wir wollen uns das nur im Blick auf diese Buße ansehen, nicht auf die vielen Umstände, die da waren. Da war ein Mensch, der begehrte, Jesus zu sehen. Das ist der Anfang geistlichen Lebens, dass irgendwo innen drin in mir etwas aufwacht. Ich möchte Gott kennenlernen. Ich möchte Jesus sehen. Und so ging es dem Mann. Wie er dazu gekommen ist, steht nicht näher in der Bibel. Vielleicht hat er gehört, dass da zum Beispiel der Matthäus genauso einen damals verrufenen Beruf hatte. Zöllner war ein ganz verrufener Beruf. Das waren alles korrupte Leute. Und er hatte gehört, da vielleicht gehört, dass da schon mal einer war und der jetzt sogar ein Jünger Jesu geworden ist. Und irgendwo dachte er, ich möchte diesen Jesus einmal sehen. Vielleicht ändert sich auch was in meinem Leben. Bekehrung oder auch Buße ist nie zuerst das Werk eines Menschen. Wir werden zwar aufgerufen, Buße zu tun, aber die Grundlage dafür und die Möglichkeit hat Gott gegeben. Man kann sich nur bekehren, weil Jesus für uns gestorben ist. Und man kann auch nur zu Gott kommen, wenn Gott einzieht. Im Jesaja-Buch, da wird einmal über Lebensumstände gesprochen. Kapitel 1, Vers 5 und 6. Da wird Israel zur Umkehr in dem ganzen Buch aufgerufen. Jesus wird bei Jesaja wunderbar vorhergesagt. Aber Jesaja musste dem Volk Israel sagen, wie weit sie weg von Gott sind. Weiter als ein Ochse und ein Esel von ihrer Krippe. Und dann steht dort, was soll man weiter euch schlagen? Gott redet davon, er hat auch zugeschlagen. So ihr des Abweichens nur desto mehr macht. Das ganze Haupt ist krank. Das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis aufs Haupt ist nichts Gesundes an ihm, sondern Wunden und Striemen und Eiterbeulen, die nicht geheftet, noch verbunden, noch mit Öl gelindert werden. Probleme im Leben? Probleme im Leben können einen zu Gott ziehen. Aber mancher wacht nicht auf durch die Probleme. Da hört man zum Beispiel jetzt bei dieser Krise, wie kann denn Gott das zulassen, dass jetzt die Firma kaputt geht, wo wir 20 Jahre gearbeitet haben und jetzt durch so einen winzigen Virus. Und vielleicht sagt sich der Trump auch, wie kann das sein jetzt, wo meine Wahl unmittelbar vor der Tür steht und ich doch Chancen sehe, den senilen anderen Gegner da im Grund und Boden zu reden. Und jetzt ist mir das Maul gestopft. Wie kann Gott das zulassen? Je nach Person, jeder wird Gründe finden und sagen, wie kann Gott das, wie kann Gott das? Wie Gott das kann, ganz einfach, weil wir Sünder sind. Ich gebe jetzt eine Zahl weiter, die habe ich vorgestern von einem Pfarrer aus Neustadt gehört. Ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich halte das schon für wahr. Sehr logisch. In Neustadt sind bis jetzt 4 Leute wegen Corona umgekommen. 2 sollen eine Krankheit gehabt haben. Und dann kam Corona dazu und nun sind sie dran gestorben. Und 2 haben sich zum Fenster rausgestürzt aus Depressionen, die sie wegen dem eingesperrt haben, sein Erleben. 4 Leute, die tot sind. In der Zeit sind aber allein in der Stadt Neustadt mindestens 80 bis 100 ungeborene Kinder abgetrieben worden. Und dann fragt man doch, warum soll Gott das zulassen? Gott schlägt manchmal einfach zu, aber früher hat man manchmal das Wort von Liebesschlägen benutzt. Gott schlägt nicht, weil er uns leiden sehen will, sondern Gott will manchmal uns korrigieren. Nur sagt Gott schon durch Jesaja, wo soll man euch denn noch hinschlagen? Da ist schon keine gesunde Stelle mehr und ihr werdet nur immer noch schlechter. Was denn hier den Zachäus bewegt hat, nach Gott zu fragen, wissen wir nicht. Vielleicht waren es Lebensprobleme. Er war isoliert von den anderen Menschen. Keiner wollte mit ihm zu tun haben. Er wollte Jesus sehen, aber eine kleine Person. Keiner ließ ihn vor, weil er verachtet war, weil keiner ihm irgendwo entgegenkam. Im Neuen Testament gibt es noch ein anderes Wort. Weißt du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Umkehr trägt, leitet? Es ist Liebe Gottes, die uns an so vielen Punkten begegnet. Ich war gestern zu einer Sitzung gewesen und da hat ein Bruder die Einleitung gehabt und hat gesagt, ich habe noch nie begriffen gehabt, welche Gnade Gottes es ist, dass wir singen dürfen in der Versammlung. Seitdem es nicht mehr geht, da übersieht man, sieht man erst, was das für eigentlich für eine Gnade gewesen ist. Gott hat es geschickt. Gute Dinge und schwere, damit wir aufwachen. Zachäus ist aufgewacht. Ob durch Gutes, ob durch Schweres, weiß ich nicht. Aber Zachäus ist aufgewacht. Er begehrte, Jesus zu sehen. Jesus sagt einmal, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Zachäus wurde wie ein Kind. Er wollte Jesus sehen, aber keiner wollte ihn durchlassen. Und dann kletterte er auf den Baum. Körperlich war er ja klein, wie ein großes Kind, aber er schämte sich nicht, wie ein Kind sich vielleicht nicht schämt, wenn es auf den Baum geht. Weil er Jesus sehen wollte. Das Erste, Gott weckte die Sehnsucht in ihm, er machte den ersten Schritt und jetzt zieht es ihm dorthin. Und dann merkt er, dass Jesus ihn kennt. Jesus ruft ihn beim Namen und er hört seinen Namen und daraufhin kriegt er eine Aufforderung. Ich will in dein Haus gehen, wenn ich Buße tun kann. Zuerst weckt Gott die Sehnsucht. Und wenn ich dieser Sehnsucht folge, dann sagt mir der Herr, du, ich will in dein Haus sein, ich will in dein Leben sein, dein Haus in deinem Herzen, da will ich der Mittelpunkt sein. Und er geht, nimmt Jesus in sein Haus auf. Und dann kommt das, nachdem Jesus bei ihm ist, nachdem Jesus ihn sogar vor den Pharisäern und den anderen hochmütigen Leuten beschützt, indem Jesus sich zu ihm bekennt. Da wird ein anderer Mensch. Er ändert seinen Sinn. Bis dahin war sein wesentliches Geld verdienen. Geld hat im Neuen Testament einen Götzennamen, nämlich Mammon. Er hat einem Götzen gedient, den Mammon. Er dachte, durch viel Geld, durch viel Luxus, dadurch habe ich Lebensqualität. Das ist ja die Ursache, warum wir Leute nach Geld streben. Sie denken, sie könnten dadurch Lebensqualität haben. Die meisten wissen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das habe ich mal jemandem so gesagt, der auch so stark betonte, dass das schönste Melodie, die er kennt, die Ladenklingel an der Kasse, die es damals noch gab, war. Und sagte, ja, sterben schon. Aber bis zum Sterben kann man auch noch Spaß haben. Und dafür ist ein bisschen was an Geld nötig. Wie Jesus in sein Haus kommt, begreift er, das Geld macht mich weder glücklich noch froh. Es ist zwar eine Hilfe, man braucht sie ja, wir leben ja in einer Welt der Tische und Bänke, wie manchmal gesagt wird. Aber letztlich ist es nichts, was mich wirklich innerlich froh und satt macht. Und dann kommt der zweite Blick und zum Schluss kann ich nichts mitnehmen. Bis dahin hat er betrogen. Und das bringt er sogar öffentlich, er spricht es aus. Wenn ich jemanden betrogen habe, das gebe ich dem vierfach wieder. Das war damals die übliche Strafe übrigens, die auch vom jüdischen Gesetz her gefordert wurde. Aber man musste erstmal beweisen, dass einer betrogen hat. Und er sagt, ich überprüfe selbst. Und dort, wo ich betrogen habe, ich gebe es vierfach zurück. Zu Gott kommen heißt die Götzen rausschmeißen, die man hat. Das Geld war nicht mehr sein Gott. Und deswegen kehrte er sich hin zum lebendigen Gott. Und dieser Zachäus warf diesen Lebensinhalt Geld raus. Und er bekam einen neuen Herrn. Hat ihm bis dahin das Geld und sein eigener Ehrgeiz getrieben. Gab es jetzt einen Machtwechsel. Wir benutzen oft für die Lebensveränderung das Wort Wiedergeburt, eine neue Geburt. Dieser inneren neuen Geburt geht Buße und Bekehrung voraus. Und deswegen die Frage, hast du diese grundlegende Bekehrung erlebt? Ohne die grundlegende Bekehrung kannst du wohl religiös sein, kannst du staunen über manches, was Gott macht, aber es wird dir nicht zu viel Kraft geben. Und irgendwann wirst du merken, mir fehlt was. Aber Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Du kannst kommen, ich nehme dich an, wie ich damals diesen Betrüger, diesen korrupten Beamten, diesen Zachäus angenommen habe. Die grundlegende Bekehrung, das Fundament unseres Lebens. Buße. Buße ist das aus der Dunkelheit ins Licht. zu Jesus kommen. Aber nun sagte ich will noch auf einen zweiten Gesichtspunkt hinweisen. Im Alten Testament wird von einem Mann geredet, der ein Freund Gottes oder ein Liebling Gottes sogar genannt wird. Es war David. Von frühester Jugend auf versuchte er, Gott treu zu dienen, dieser David. Er hat Gott die Treue gehalten, auch wenn es durch schwerste Zeiten, durch Zeiten des Exils, durch Zeiten von Feindschaft mit Menschen ging, er hat Gott immer die Treue gehalten. Aber dann kam eine Zeit, wo sein Glauben nachgelassen hat. Seine Armee musste an die Front, damals ging ein König mit, aber er dachte, die schaffen das auch ohne mich. Er wurde geistlich lahm, wie in diesem Schuh, der da schlief. Ich bin bekehrt, ich gehöre ja zu Gott. Und jetzt kam eine Versuchung auf ihn zu. Rückblickend sagt er dann, ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und er hörte mein Schreien und er zog mich aus der grausamen Grube, aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, dass ich gewiss treten kann. Psalm 40, Vers 1 bis 3. Er sagt, obwohl ich gläubig war, kam ich in eine Situation, wo ich im tiefsten Dreck steckte. Und ich spürte das. Ich schrie in Verzweiflung nach einer Veränderung. Wodurch ist er hineingekommen? Indem er der sexuellen Lust in seinem Leben den Mittelpunkt eingeräumt hat. Und dort, wo sich eine Möglichkeit ergab, ihm nachzugehen, im Wissen, dass das Sünde war, in dieser Form, ist er nachgegangen. Jesus sagt einmal, wenn sich einer bekehrt hat, dann musste der Teufel, der im Herzen war, raus, ist rausgeschmissen worden. Aber nach einiger Zeit kommt der Teufel wieder, der Dämon, sieht das Herz und sieht, jetzt ist alles dort sauber und gereinigt. Und dann holt er sich 7 andere Dämonen und versucht mit denen gemeinsam das Herz zu besetzen. So einen Angriff hat der Teufel auf David gemacht. David wurde verführt durch seine Schwäche. Es ist nicht bei jedem die Schwäche der sexuellen Begierde. Bei anderen ist es vielleicht des unrechten Gelderwerbs. Beim nächsten ist es, dass sich wichtig tun, indem man es auch mit der Wahrheit in Worten nicht mehr genau nimmt. Der Teufel hat viele Möglichkeiten, einen reinzuziehen. David blickt zurück und sagte, ich war wie in einer Schlammgrube, wie im Moor. Und ich sank immer tiefer. Mein eigenes Gewicht zog mich da immer wieder rein. Und wenn man in der Bibel sieht, was war, zuerst hat er die Ehe gebrochen. Zuerst hat er eine Frau beim Waschen beobachtet. Da sagen sie heute, das war ein Spanner. Danach hat er mit ihr die Ehe gebrochen. Danach hat er versucht, dem Mann das Kind zu unterschieben. Und als es nicht klappte, er war ja König, er hatte manche Möglichkeiten, hat er mitgewirkt, dass der Mann sterben musste. Keiner wusste es, nur der Teufel wusste es, der ihn verführt hat. Und Gott wusste es. Vielleicht gibt es eine Sünde in deinem Leben, du bist gläubig und du sagst, oh, das dürfen die anderen nie erfahren. Was sollen die von mir denken? So hat wahrscheinlich David gehandelt. Aber es war zum Schreien. Ich harrte des Herrn, er neigte sich zu mir und er hörte mein Schreien. Und er zog mich aus der grausamen Grube. David merkte, ich bin immer tiefer reingekommen. Im Psalm 32, ein Bußpsalm, da sagt er, als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Heulen. Das ist die Folge der Sünde. Im Neuen Testament wird Petrus erwähnt. Petrus war kein Ehebrecher. Petrus war kein Meuchelmörder. Aber Petrus war ein Wichtigtuer, hat sich immer wieder im Mittelpunkt geschoben und hat dann total versagt, als es auf ihn angekommen wäre. Er hat Jesus verleugnet. Und da steht in der Bibel, nachdem ihm das klar geworden ist, dann lief er in die Dunkelheit und weinte bitterlich. Sünde hat oft die Folge, dass ich am Verzweifeln bin. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir. Er merkte, ich schaffe es nicht anders zu werden. Aber Gott neigte sich dann zu mir. Ich habe früher oft Andachten gehalten in einem Heim für Alkoholiker, in der Altmark damals. Und auf dem Behang, das war so ein Behang am Pult, war das Zeichen des Blauen Kreuzes in der DDR. Das war ein anderes Zeichen, wie sie hier am Westen hatten. Da sah man ein Kreuz und dann sah man eine Hand vor dem Kreuz, die von unten nach oben ging. Und dann sah man von oben eine andere Hand, die zog die Hand, die von unten nach oben griff. Und wenn man genau hinschaute, sah man, die obere Hand war verletzt. Die war durchbohrt. Das war eine Botschaft, die dahinter steckte. Ich schrie zu Gott und er hörte mein Schreien und er zog mich aus dem Dreck, aus der Sünde, aus dieser grausamen Grube. Und er stellte mich auf einen Felsen, dass ich jetzt gewiss treten kann. Biblische Buße, die Grundbuße in der Bekehrung und die Buße, die ich immer wieder tun muss als Gläubiger, hat nichts mit dem Abbüßen zu tun, was in vielen Religionen und mit Selbstkasteiungen, so wie man es früher nannte, zu tun hat. Damit hat biblische Buße nichts zu tun. Biblische Buße ist eine innere Veränderung, eine Sinnesänderung und ist eine Herrschaftsübergabe, die Herrschaft an Gott. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann dürfen wir eins wissen. Auch wir, die wir einmal Buße getan haben, die wir uns bekehrt haben, wir sind nicht rein in uns selbst, sondern wir können alles wieder rein geraten. Aber unser Leben kann auf ein Fundament kommen, auf das Fundament von Golgatha. Wenn ich zu dem Herrn schreie, dann zieht er mich aus dem Dreck heraus und stellt mich auf einen Felsen. Im ersten Johannesbrief, da heißt es, wenn wir sagen, wir, die wir gläubig sind, haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Buße und Bekehrung, das sind zwei starke biblische Begriffe. Die Grundbuße, das ist das Fundament für unseren Glaubensleben. Und das immer wieder sich als Sünder vor Gott wissen und ihm bekennen und sich von ihm vergeben lassen. Das ist das, was uns trägt. Buße und Vergebung heißt es in einem Lied, heißt das süße Wort. Das trägt mich durchs Leben. Nimm den Jammer fort. Amen. Ich bitte Sie, aufzustehen. Wir wollen miteinander beten. Und Herr Jesus, wenn wir in dein Wort schauen, dann staunen wir darüber, wie viel Liebe uns dort entgegenkommt. Uns, die wir Sünder sind, die wir eigentlich wert wären, verloren zu gehen, kommst du mit so viel Liebe entgegen. Und da kann ein Mensch wie dieser korrupte Zachäus ein ganz neuer Mensch werden. Und da kann jemand wie der David, der zum Heuchler geworden ist, oder wie Petrus auch zurückkehren. Und du ziehst uns aus dem Dreck der Sünde heraus. Es kann uns nichts mehr runterziehen, weil du uns rausziehst. Weil deine Hand uns hält. Weil deine Liebe uns gegenüber so grenzenlos groß ist. Und du siehst, ob jemand in unserer Mitte ist, der so gern sein Leben dir übergeben möchte, aber diesen Anfang noch nicht wagen konnte. Bitte hilf ihm doch, diesen ersten Schritt zu tun. Und du siehst, ob da eine Schwester oder ein Bruder ist, der merkt, obwohl ich gläubig bin, bin ich wieder reingeraten in den Schlamassel. Bitte wirke auch da diese Buße, die wieder neue Reinigung gibt. Du meinst es gut mit uns, du vergibst unsere Schuld und wir wollen alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, deinem Vater bringen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Nehmen Sie bitte Platz und wir singen jetzt noch gemeinsam, oder wir hören das Lied, gemeinsam singen ist ja nicht mehr drin, steht im Gemeinschaftsliederbuch 325, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Die drei Verse. Uns unter den Segen Gottes stellen, nochmal den Hinweis, in 2 Wochen, dass die Regionalkonferenz von Bibel und Bekenntnis und wer in Meckenheim sich zu uns hält, ist in jedem Fall ganz herzlich eingeladen. Es sind draußen noch solche Handzettel, die kann man auch weitergeben. Nur als Hinweis in 2 Wochen. Wir wollen uns noch unter den Segen Gottes stellen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenk uns deinen Frieden. Amen. Verabschieden uns von denen an den Telefonen und an den Laptops. Hör noch ein Nachspiel und danach kann man noch Gebetsanliegen einbringen. Wenn aber jemand gehen muss, darf er auch.
Der Martin ist schon gestartet, schön. Ja, wer noch uns was mitteilen möchte, Gebetsanliegen, darf gerne nach vorne kommen.
Haben jetzt sicher einige schon mitbekommen. Am 1. Oktober haben wir eine Tochter bekommen und ich habe auch ein Bild mitgebracht, das der Aaron mal kurz einblenden kann. Genau. Also Malea Sophie heißt sie und ist ziemlich groß geraten. War unerwartet. Aber ihr geht soweit gut. Und auch der Sarah geht's gut, die ist gestern nach Hause gekommen und ja, ruht sich noch ein bisschen aus. Ja, richtig aus.